Wir gehen lieber mit einem Prototyp los und holen uns echtes Feedback von echten Anwendern, um dann am Ende das umzusetzen, was sie brauchen. Und mit der Herangehensweise hatten wir bei unseren bestehenden Produkten in der Vergangenheit sehr großen Erfolg und deshalb machen wir das auch bei allen zukünftigen Sachen.
Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute ist bei uns Sven Kruse zu Gast von Sensing. Herzlich willkommen, Sven.
Hi zusammen.
Sven, ihr entwickelt IoT-Lösungen, um Sensordaten zugänglich zu machen. Bitte erzähl uns mal ganz grob davon und warum wir jetzt mit dir über den Gesundheitsbereich sprechen.
Also grundlegend helfen wir Unternehmen dabei, an Daten zu kommen. Und als wir diese ersten Produkte entwickelt hatten, haben wir Anfragen erhalten und sind dann auf das Gesundheitswesen allgemein aufmerksam geworden. Und was wir da machen, ist eigentlich super einfach. Überall dort, wo heutzutage jeden Tag von Hand und mit Stift und Papier die Temperatur dokumentiert wird, lösen wir das durch automatisierte Lösungen ab. Also zum Beispiel bei der Lagerung von Medikamenten oder von Lebensmitteln sorgen wir mit funkbasierten Lösungen, dass sich niemand mehr darum kümmern muss und steigern gleichzeitig auch die Dokumentationsqualität.
Gucken wir mal auf den Bereich Gesundheit. Was macht ihr da? Wie habt es dazu geführt, dass ihr in diesen Bereich eingestiegen seid?
Das war ein reiner Zufall, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir hatten die entsprechende Online-Präsenz, dass wir derartige Dienstleistungen anbieten und hatten da auch in der Industrie angefangen, aber relativ schnell gemerkt, dass unser Geschäftsmodell in der Industrie nicht den Anklang gefunden hat, wie wir es uns gewünscht haben und sind dann durch erste Anfragen über unsere Webseite ganz normal über das Kontaktformular auf den Bereich der vollstationären Pflege aufmerksam geworden. Und da ist es halt so, dass sowohl Medikamente gelagert werden als auch Lebensmittel und der Träger bzw. die Einrichtung selbst ist als Verkehrbringer für die Dokumentation und die durchgängige Kühlkette verantwortlich. Und man glaubt es kaum, aber selbst im Jahr 2025 passiert es überall noch mit Stift und Papier. Da haben wir einfach schnell gemerkt, das ist ein Bereich, in dem hoher Digitalisierungsstau ist, eine hohe Innovationsbereitschaft und dass eben gerade unser Geschäftsmodell dort super funktioniert, weil wir es transparent und planbar anbieten. Und genau das braucht die Pflege oder allgemein das Gesundheitswesen.
Industrielle Sensoren, da kann sich viele unserer Pflegezuhörer jetzt nicht viel drunter vorstellen, weil sie ja noch mit Papier und Bleistift unterwegs sind. Ihr habt da so ein kleines Produkt, ich glaube Track heißt das. Kannst du mal beschreiben, was das ist und wie kompliziert ist das einzusetzen? Was muss ich denn da haben? Was muss ich bieten?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist sogar noch einfacher. Also das Ganze ist so eine kleine, raue Kiste. Sieht so ein bisschen aus von der Größe wie eine Streichholzschachtel. Und die Leute in den Einrichtungen müssen es einfach nur in den Kühlschrank legen oder in den Medikamentenschrank oder in das Bewohnerzimmer, also dort, wo gemessen werden muss. Dadurch, dass wir das halt als Gesamtlösung anbieten und deshalb wird es auch einfacher als dein Garthermometer daheim, braucht sich die Einrichtung um nichts kümmern. Wir liefern das Ganze vorkonfiguriert. Und es müssen wirklich nur noch die Geräte eingelegt, die Objekte angelegt werden und dann passiert die Dokumentation eigenständig. Das heißt, der Sensor misst im Kühlschrank beispielsweise die Temperatur, versendet die per Funk. Das wird dann weitergeleitet übers Internet bei uns an die Software. Und das Pflegepersonal oder das zentrale Qualitätsmanagement kann dann von jeder Zeit und vor allem auch von überall die Daten einsehen. Das Einzige, was man dazu braucht, ist ein internetfähiges Gerät.
Du hast uns jetzt schon gesagt, man muss Objekte anlegen. Du sprichst also quasi von einer Software, die dahinter ist. Bei euch dreht sich ja viel nicht nur um die eigentliche Sensor-Hardware, sondern auch die Services drumherum. Bitte erzähl uns davon mal.
Ja, ganz genau. Ich habe ja vorhin gesagt, dass in der Industrie unser Geschäftsmodell nicht so richtig gut funktioniert hat. Und das kommt eben auch genau daher. Unser Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass wir nicht wie üblich eine Hardware verkaufen und dann gibt es eine Software mit einer Lizenzgebühr. Sondern bei uns ist es genau andersrum. Wir verschenken die Software quasi und rechnen pro Gerät pro Jahr ab. Das heißt, am Ende zahlt man so eine Art Miete, könnte man das auch nennen, kein Leasing, sondern wirklich eine Miete, basierend auf der Anzahl von Messstellen und Empfangseinheiten. Und das macht es halt super attraktiv für die einzelnen Einrichtungen, weil es transparent ist. Im Umkehrschluss, warum gerade das Gesundheitswesen so ein Geschäftsmodell akzeptiert im Vergleich zur Industrie, sind die Prozesse, die hinten dran sind. Also ich meine, wir reden hier ja von einem Bereich, der gesetzlich vorgeschrieben ist und wo auch einmal im Jahr jemand kommt und das Ganze prüft. So Leute wie die Heimaufsicht oder die Lebensmittelbehörde oder sonstige. Und erst da meistens auffällt, dass die Dokumentation unvollständig ist. Ein Punkt, den viele noch vergessen, ist, dass Messmittel, die für sowas eingesetzt werden, regelmäßig geprüft werden müssen. Umgangssprachlich spricht man da von einer Rekalibrierung. Und genau das war im Prinzip der Schlüsselpunkt, warum unser Geschäftsmodell da funktioniert. Bei uns ist es so, im Rahmen des Mietmodells werden einmal im Jahr genau die gleiche Anzahl an Sensoren für die Einrichtung zur Verfügung gestellt. Bedeutet unterm Strich, wir tauschen die aus, also so ein Pooling wird man das heutzutage nennen, Kreislaufwirtschaft, nehmen die alten Geräte wieder zurück, rekalibrieren die bei uns und bringen die dann wieder in den Umlauf. Jetzt kann jeder VWLer, BWLer sich ganz gut vorstellen, dass wenn man ein Produkt mehrfach einsetzen kann, dann ist es nicht nur nachhaltiger, sondern in unserem Fall entsteht dadurch auch ein echter wirtschaftlicher Vorteil, den wir halt 1:1 an die Einrichtung weitergeben können.
Im Gesundheitswesen bzw. in der Pflege, wo findet denn derzeit euer Produkt statt und wo könnt ihr euch Szenarien vorstellen, wo es perspektivisch auch im Pflege- und Heimbereich stattfinden kann?
Was wir aktuell machen, ist natürlich sehr viel Lagerung von Medikamenten. Also im Prinzip, ob das jetzt eine Tagespflege, eine vollstationäre Pflegeeinrichtung ist, ob das eine Arztpraxis ist oder eine Uniklinik, überall dort, wo Medikamente gelagert werden. Und da reden wir jetzt nicht immer nur von Mitteln wie beispielsweise Insulin, wo sich das jeder gut vorstellen kann, sondern wir reden auch von ganz trivialen Sachen, also Generika, die bis maximal 25 Grad gelagert werden. Das sind so die Haupt-Use-Cases aktuell. Wo wir das machen, aus allen Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege haben wir Kunden, deutschlandweit. Viele private Träger sind auch dabei. Und was für uns natürlich spannend ist, ist das, was gerade so in den letzten Jahren im Kontext des Hitzeschutzes noch passiert ist. Also wir erhalten immer mehr Anfragen, auch die Bewohnerzimmer beispielsweise zu überwachen, um ein Teil der Hitzeschutzprävention zu sein. Das ist was, was man jetzt ganz stark merkt und für uns langfristig natürlich noch ein großes Expansionspotenzial bietet, weil dann geht's halt nicht um die ersten 20 Sensoren in der Einrichtung, sondern da geht's schnell um 100, 150 Bewohnerzimmer auch. Und das sind so die Hauptanwendungsfälle. Was jetzt im letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, vermehrt dazu kam und da haben wir auch unser Portfolio dahingehend dann erweitert, ist der Bereich der Küche, weil an jede Pflegeeinrichtung ist direkt oder indirekt irgendwie eine Art von Lebensmittelversorgung angebunden. Es wird zentral gekocht und gerade auch diese Bereiche, da ist meistens noch mehr Papier als auf den Stationen dann selber oder auf den Wohnbereichen. Und gerade auch da haben wir wirklich großartige Lösungen auf den Markt gebracht, die dort helfen, das Ganze zu vereinfachen und auch zu vereinheitlichen.
Wie sieht eure Vertriebsstrategie aus? So hast du uns schon im Off so ein bisschen erzählt. Ihr habt viel probiert über die letzten Jahre, verschiedene Strategien gefunden, die funktionieren, auch welche entdeckt, die eben nicht funktionieren. Plaudere doch da bitte aus dem Nähkästchen. Was kannst du unseren Hörern mitgeben?
Wir haben sehr viel herausgefunden, was nicht funktioniert. Das kann ich schon mal sagen. Das Wichtigste war bei uns immer das Dranbleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass es diese eine große Strategie gibt, sondern es ist immer ein Zwischenspiel aus verschiedenen Sachen. Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist die Präsenz auf Messen. Das funktioniert aber auch nur dann sehr gut, wenn man mit den Leuten zuvor in Kontakt war. Wir sind groß geworden mit der Direktansprache einzelner Einrichtungen. Und in der Industrie klappt das super. In der Pflege dürfen die Leute, mit denen man spricht, meistens nicht selber entscheiden. Und die ganz große Herausforderung bei uns war, dass wir eine sehr preiswerte Lösung vermarkten. Das heißt, dass der Gesamtumsatz oder die Kosten für eine Einrichtung sehr überschaubar sind. Und wir deshalb natürlich auch schauen müssen, dass es nicht zu viel vertrieblicher Aufwand ist. Also wir können uns das einfach schlichtweg nicht leisten, dass wir viermal persönlich in die Einrichtung fahren, dann noch zwei kostenlose Demos vorab machen. Das geht nicht. Deshalb haben wir unseren Gesamtprozess so umgestellt, dass wir auf Basis kurzer Telefonate ein paar Informationen sehr schnell in der Lage sind, erste Angebote und Indikationen vorzubereiten, uns dann von den Endanwendern, meistens in unserem Fall die Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung, die Erlaubnis holen, um mit dem zentralen Qualitätsmanagement oder direkt mit der Geschäftsführung zu sprechen. Und dann eben auf Entscheiderebene direkt über solche Themen zu sprechen. Das hat sehr gut funktioniert. Am Anfang würde ich jedem dazu raten, erstmal die ersten paar Referenzen zu sammeln, so die ersten 50 oder 100 Kunden, damit man überhaupt sich einen Namen auch machen kann in der Branche. Und sobald man die hat, kann man über Empfehlungen gehen. Und dann ist es ganz wichtig gewesen bei uns, dass wir auf größere Träger setzen. Also ich rede da von Caritas, ich rede von AWOS, ich rede von privaten Trägern, die Minimum 15 oder im besten Fall vielleicht auch mal 20 oder 30 Einrichtungen unter sich haben, wo man dann mit ein oder zwei Einrichtungen starten kann, einen kleinen Pilot macht und dann nach einer gewissen Zeit eben das Ganze auf die anderen Einrichtungen ausrollt, um eine einheitliche Lösung zu schaffen. Das war bei uns im Prinzip der große Schlüsselpunkt.
Du hast gesagt, ihr habt eine relativ günstige Lösung. Ab wie viel Geräte lohnt sich überhaupt der Start als karitative Einrichtung und ja, wie sind da die Parameter?
unser Portfolio in dem Bereich ist inzwischen natürlich ganz groß. Inzwischen haben wir Geräte, wo du sagen kannst, ab Stückzahl 1 lohnt sich das. Das ist dann aber meistens eher so im Kita-Bereich oder vielleicht in der Tagespflege. Wenn man jetzt in Richtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung schaut, hat der in Anführungszeichen Durchschnittskunde, den es natürlich nicht gibt, der hat irgendwie sowas um die 20 Sensoren und braucht 2 bis 3 Empfangseinheiten. Da würde ich sagen, es lohnt sich schon mit einem Sensor anzufangen, aber man sollte immer alle auf einmal machen. Weil dieses stückweise Zettel austauschen funktioniert nicht, sondern man sollte, wenn dann strategisch sagen, ich mache die ganze Einrichtung und nicht sagen Wohnbereich für Wohnbereich. Wenn wir von so einer durchschnittlichen Einrichtung sprechen, sind wir da vielleicht von jährlichen Kosten in Höhe von 800 Euro. Also meistens Sachen, die sogar im Bereich der GWG-Grenze liegen. Runtergebrochen auf eine Messstelle, wenn wir dieses kleine graue Kästchen, von dem wir vorhin gesprochen haben, berücksichtigen, dann liegen wir da ab Stückzahl 1 bei 4 Euro monatlich. Und wenn man natürlich als Verband das Ganze macht, bieten wir da auch attraktive Konditionen, sodass man beispielsweise bei 100 Geräten derselben Klasse den nächsten Staffelpreis bekommt und so die Möglichkeit hat, den Betrag auch nochmal deutlich zu reduzieren.
Wenn man an Verbände geht, dann möchte man natürlich auch möglichst mandantenmäßige Strukturen haben oder die Kostenstellenstrukturen, dass ich sehe, okay, meine Niederlassung XY hat 20 Geräte, das sind die Messwerte, da steht jetzt so und so viel Austausch an und so weiter. Bietet das eure Software oder ist das perspektivisch geplant, dass eure Software sowas bietet?
Das bietet unsere Software. Das kommt ganz einfach aus dem Grund, dass wir die Geräte wirklich eigenständig entwickelt haben und auch eigenständig produzieren. Und dass wir auch die Auftragsverwaltung beispielsweise in derselben Software machen, die der Kunde am Ende nutzt. Es ist natürlich eine andere Vorlage, aber das ist im Prinzip der Knotenpunkt, dass wir alle Informationen an einer Stelle bündeln. Das heißt, wir legen dort einen Produktionsauftrag an und wir haben keine Lagerhaltung fertiger Produkte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Selbst wenn jemand einen Artikel bestellt, dann wird das als Auftrag angelegt, der wird produziert und an derselben Produktionsanlage kann ein Versandlabel erstellt werden. Die Adressdaten sind bei uns aus der Software. Und wir haben so einen komplett Lean-Prozess, der es uns überhaupt möglich macht, in so einem preissensiblen Bereich dann am Ende auch wirtschaftlich zu arbeiten. Und natürlich ist diese Mandantenstruktur was ganz Wichtiges und der Schlüsselpunkt, dass überhaupt Leute das Ganze nutzen. Und da hatten wir die ganz große Herausforderung, erstmal zu verstehen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, das Ganze aufzubauen. Also von, ich habe einen großen Träger, der die einzelne Einrichtung will und die Einrichtung will zentral alarmiert werden, wenn die Temperatur zu hoch ist. Runtergebrochen auf getrennt zwischen Pflege und Hauswirtschaft, dann will jeder Wohnbereich einzeln informiert werden und ich habe vielleicht noch am Wochenende ausgelagerte Dienste, also Subunternehmer, die dann die Informationen bekommen sollen. Um da eine Allzweckwaffe zu schaffen, weil anders können wir es nicht skalieren. Ich meine, wir sind hier in einem sehr, sehr, sehr preissensiblen Segment. Und wenn wir das nicht haben, dann geht das nicht. Inzwischen haben wir die Struktur geschaffen, also gerade auch, dass wir sagen, diese Multitenant-Fähigkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist alles da und abrechnungstechnisch natürlich auch 1:1 so abzubilden.
Wie gestaltet es sich bei euch, diese Sensoren zu entwickeln und wie umfangreich macht ihr das? Kann man ja auf unterschiedliche Arten betreiben.
Ja, wir als Sensing, bevor wir im Gesundheitswesen tätig waren, kamen wir aus dem Bereich der Produktentwicklung. Das ist auch immer noch eine Sparte, die wir bedienen. Das heißt, wir entwickeln im Auftrag für den klassischen deutschen Mittelstand neue innovative Produkte. Und dadurch haben wir uns natürlich ein sehr breites Know-how angeeignet. Das geht von Elektronikentwicklung, also wirklich auf der Leiterplatte, über Embedded-Firmware-Entwicklung, Cloud-Plattform. Das können wir alles eigenständig in-house machen. Und wenn ich sage, wir haben die Produkte selber entwickelt und produzieren die, dann meine ich auch genau das. Jede Auslegung von der Schraube, jede Rundung, das haben wir eigenständig bei uns im Unternehmen definiert. Die Produktion der Teilkomponenten findet natürlich mit Partnern statt. Aber da haben wir einfach aus der Historie heraus jetzt ein sehr breites Partnernetzwerk, europaweit und teilweise auch weltweit. Je nachdem, in welchem Bereich. Aber was wichtig ist, die Endmontage, die findet immer bei uns statt. Das heißt, wir haben nur Rohmaterialien, das Aufspielen der Software, das Markieren und Sonstiges findet alles bei uns statt. Genauso wie die initiale Kalibrierung. Und das ist eine ganz große Eigenschaft. Ich würde sagen, inzwischen ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Am Anfang war das natürlich ein wirtschaftlicher Ruin, weil Entwicklung immer viel Geld kostet. Das darf man auch nicht ganz beiseite lassen. Inzwischen sind wir aber an dem Punkt, dass wenn ein Kunde oder mehrere Kunden eine Anfrage stellen, wie beispielsweise jüngst von unserem letzten Produkt für ein digitales Einstechthermometer mit Funkanbindung, was sonst keiner bieten kann, dann sind wir in der Lage, sowas innerhalb von wenigen Wochen zu entwickeln, mit unseren Kunden, die ja bereits Kunden von uns sind, zu testen und halt so direkt anwenderorientierte Lösungen zu bauen. Weil ein kleiner Scherz am Rande, aber die ersten 2 Jahre saßen wir in einem Keller als Büro und wir haben immer gesagt, wir brauchen nichts entwickeln, im Keller sitzen und uns Gedanken machen, was am Ende keiner braucht. Und das haben wir halt bei uns verinnerlicht. Wir gehen lieber mit einem Prototyp los, der vielleicht nur eine blinkende LED ist oder vielleicht auch nur ein Bildschirm, der was anzeigt, und holen uns echtes Feedback von echten Anwendern, um dann am Ende das umzusetzen, was sie brauchen. Und mit der Herangehensweise hatten wir bei unseren bestehenden Produkten in der Vergangenheit sehr großen Erfolg und deshalb machen wir das auch bei allen zukünftigen Sachen.
Da würde ich sehr gern wissen, wie habt ihr eigentlich diese Anfangszeit überstanden, indem ihr ja eigentlich sehr hohe Kosten hattet, aber wahrscheinlich sehr wenig auf der anderen Seite reingekommen ist. Das ist ja als Startup da in dem Moment echt schwierig. Wie lief das?
Wir waren sehr umtriebig, was Fördergelder angeht. Also wir haben uns da in unserem Netzwerk sehr stark informiert, viele Möglichkeiten auch genutzt. Und das war mit einer der wesentlichen Gründe, warum wir das überhaupt machen konnten. Ein anderer Punkt ist natürlich auch gewesen, dass wir diesen Bereich der Produktentwicklung gemacht haben. Also wir haben Unternehmen gehabt, die Geld gezahlt haben dafür, dass wir für sie Produkte entwickelt haben. Ein zweiter Punkt, und das ist auch was ich jedem raten kann, war, dass wir mit Unternehmen Partnerschaften eingegangen sind. Und wir haben es immer Co-Innovation genannt gemacht haben. Das heißt, wir haben unsere Entwicklungsaufwände mehr oder weniger geteilt, durften die IP an den Produkten aber behalten und durften danach die entsprechend auch in anderen Branchen oder in derselben Branche vermarkten. Das hat am Anfang dafür gesorgt, dass wir natürlich ein bisschen Umsatz gemacht haben und unsere Fixkosten deckeln konnten. Auf der anderen Seite hat das halt dafür gesorgt, dass wir die Produktentwicklung für unsere eigenen Produkte mit unseren Partnern und Kunden zusammen querfinanzieren konnten und uns so zum Erfolg gebracht hat.
Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über das Thema ist gesprochen und uns interessiert natürlich auch die Perspektive. Ihr seid sehr innovativ, ihr seid sehr userzentriert. Da interessieren wir uns natürlich über den Adventskalender, die nächsten 24 Innovationen, die ihr euch vorgenommen habt für die nächsten 24 Monate. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was jetzt das Neueste bei euch ist und was ihr jetzt gerade zaubert?
Klar, sehr gerne. Also ich glaube, da gibt es 3 Bereiche, die man unterscheiden muss. Bereich 1, Schnittstellen. Also gerade Anbindungen an bekannte Pflegedokumentationstools, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt. Warum ist das wichtig? Wir haben sehr viele unterschiedliche Kunden, die unterschiedliche Tools nutzen. Und eigentlich verfolgen wir das Ziel, dass sich bei uns nie jemand einloggen muss. Also nicht noch ein Tool, was keiner nutzt, sondern wir wollen alles zentralisiert haben und die Daten weiterleiten. Deshalb sind Schnittstellen ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist die Nutzung unserer LoRaWAN-Infrastruktur. Wir haben ja jetzt mit dem Anwendungsfall der Temperaturüberwachung in nahezu jeder Einrichtung, die wir betreuen, 100% Netzabdeckung von LoRaWAN geschaffen. Das ist ein standardisiertes Funkprotokoll und wir können viele weitere Sachen integrieren, also sowas wie Türkontaktsensoren, Rauchwarnmelder, Energiemanagement, also Strom, Wasser, Gas, Füllstände, all das können wir integrieren. Und da ist jetzt der nächste Schritt natürlich zu schauen, wo können wir den größten Mehrwert liefern? Und jetzt die ganz große langfristige Perspektive, ich glaube, das ist dann schon eher so im Anschluss der 24 Monate, ist natürlich das Monitoring der Vitalitätsparameter der Bewohner. Ganz klar. Das ist ein Punkt, den wir langfristig auch mit aufnehmen müssen, wo wir aber aktuell große Herausforderungen sehen, das wirklich zu skalieren. Auf der einen Seite wegen der fehlenden Akzeptanz, auf der anderen Seite wegen des Datenschutzes. Und das sind, glaube ich, so die 3 Bereiche, mit denen wir langfristig sehr innovativ auch voranschreiten können.
Cool, wir wünschen euch sehr viel Erfolg dabei, Sven. Es war sehr cool zu sehen, was ihr alles schon geleistet habt in dieser Zeit seit eurem Bestehen. Herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Danke, Sven, fürs Dasein.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.